Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Mit Thekla Jan. Der Schulstart Reigen geht weiter. Nach Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg in der vergangenen Woche starten in dieser vier weitere Bundesländer. Heute ging es los in Schleswig-Holstein, Brandenburg und Berlin. Wir sind dabei und wir fragen uns zudem, was hat sich seit Ferienbeginn eigentlich getan? Ist pädagogisch, didaktisch alles beim Alten geblieben? Ging es in der Zwischenzeit nur um die Frage Maske und oder Mindestabstand? Außerdem heute bei Campus und Karriere ein Skandal. In Kassel sollen studentische VertreterInnen jahrelang Steuern hinterzogen haben in sechsstelligem Bereich. Das Recherchezentrum Korrektiv ist dem nachgegangen und wir mit ihm. Die Maske, das ist ein schöner Thriller-Titel und in Deutschland mittlerweile schon zur Gretchenfrage geworden. In Brandenburg ist sie heute zu Schulbeginn noch freiwillig. Erst morgen wird das Kabinett über eine Pflicht entscheiden. In Schleswig-Holstein ist es komplizierter für die 360.000 Schülerinnen und Schüler. Auf den ostfriesischen Inseln begannen die Schulen schon vergangene Woche. Die fünften Klassen starten erst morgen und die Erstklässler erst übermorgen. Allerdings, eine Schule in Nordfriesland bleibt erstmal geschlossen. Weil am Wochenende das Testergebnis einer Lehrerin Corona-positiv ausfiel. Und das kann auch weiteren noch drohen. Im ganzen Bundesland gibt es keine Maskenpflicht, dafür aber eine dringende Empfehlung. Wie das klappt? Thorsten Philips war für uns in einer Schule in Krummesse bei Lübeck in der Grund- und Gemeinschaftsschule Stecknitz.
Die Sache mit den Masken, die sind nicht Pflicht. Ihr müsst sie nicht tragen, aber ihr könnt es ja so machen wie ich. Ich habe sie gerne auf und wenn ihr mit genug Abstand sitzt, kann man sie ja abnehmen.
Lehrerin Sophia Dickerhoff erklärt den Schülern ihrer zweiten Klasse, worauf sie achten sollen.
Wer sagt, auch meine Maske ist aber so schick wie deine Maske mit den Krümelmonstern, die Mama extra genäht hat, ne? Der darf die natürlich ständig auch aufsetzen.
Die Grundschüler müssen gar keine Maske tragen. Dennoch versucht die Lehrerin, ihnen die Mund-Nase-Bedeckung so schmackhaft wie möglich zu machen. Sie selbst trägt, wie alle Lehrerinnen und Lehrer an der Grund- und Gemeinschaftsschule Stecknitz in Krummesse bei Hamburg, eine Maske.
Um mich persönlich sorge ich mich weniger. Natürlich habe ich auch Familie und Angehörige, die ich nicht irgendwie anstecken möchte. Aber ich vertraue eigentlich meiner Klasse hier. Die haben schon vor den Sommerferien sich so toll an alle Regeln gehalten. Und das werden die jetzt, wo sie Zweitklässler sind, ganz bestimmt erst recht können.
Ja, schafft ihr das?
Ja!
Der siebenjährige Henrik Strelo aus der zweiten Klasse.
Ich freue mich einfach, dass die Schule wieder losgeht und ich freue mich schon auf Kunst, auf Sport und so.
Für die Jahrgangsstufen 1 bis 6 wird das Tragen einer Maske nicht einmal empfohlen. Es ist aber eine besondere Herausforderung für die Lehrerinnen und Lehrer der höheren Altersstufen.
Ich weiß nicht, ob ihr das gelesen habt oder vielleicht zu Hause mit euren Eltern besprochen. Es gibt ja vom Ministerium die Vorgabe, eine dringende Empfehlung sogar, eine Maske zu tragen. Und ihr seid ja jetzt in der 7. Klasse und gehört zu den größeren Schülern. Und dort wird dringend empfohlen, eine Maske zu tragen.
In der 7. Klasse zum Beispiel diskutiert Janina Belling lange mit den Schülerinnen und Schülern.
Naja, Sie haben ja gerade schon gemerkt, das ist, glaube ich, ein Thema, das spaltet die Klasse ein bisschen. Es gibt bestimmt welche, die jetzt sagen würden, ja, wir setzen eine auf, die dann aber, wie es eben so ein bisschen durchkam, dann sind wir vielleicht 3-4 Leute, die eine Maske tragen, der Rest aber nicht. Und durch diese dringende Empfehlung müssen wir natürlich jetzt mal schauen, wie wir damit umgehen können. Das Arbeiten ist natürlich sicherlich ein bisschen erschwert in der ersten Zeit, aber ich halte das für sehr, sehr sinnvoll, eine Maske zu tragen.
Es vergehen ganze 4 Stunden, bis Klassenlehrerin Janina Belling ihre Schüler überzeugt hat.
Wir können euch nicht zwingen dazu. Das werden wir auch nicht tun. Aber ich finde, wir sollten einen einheitlichen Weg finden, als Klasse damit umzugehen.
Dieser Sonderweg in Schleswig-Holstein sorgt dafür, dass nicht alle Schülerinnen und Schüler eine Maske tragen. An der Grund- und Gemeinschaftsschule Stecknitz sind es heute etwa 70%.
Also wir sind halt in die Klasse reingekommen und dann hieß es halt, dass es zwar nicht Pflicht ist, aber dass es allerdringstens empfohlen wird, dass wir die Maske tragen. Und ich persönlich habe sie nicht getragen. Und auch 90% unserer Klasse hat sie eigentlich nicht getragen, eigentlich gar keiner. Und ja.
Maske halt, wenn nur auf den Fluren, aber nicht wirklich im Unterricht. Da sind wir so weit auseinander.
Es geht eigentlich, also man kann schon atmen. Es kommt halt auf die Maske an und wie man mit den Atemproblemen klarkommt.
Der Schulleiter Matthias Hefter ist trotzdem sehr zufrieden mit dem Schulstart.
Ich finde es toll, dass auch alle Lehrer da mitziehen und alle Lehrer als Vorbild wirklich eine Maske tragen. Denn wir wollen natürlich die größtmögliche Sicherheit und gleichzeitig aber auch die größtmögliche Gemeinschaftsgefühl, um einfach da gut starten zu können ins neue Schuljahr.
Die Bildungsministerin von Schleswig-Holstein, Karin Prien, will nun die kommenden 2 Wochen abwarten und dann bewerten, wie erfolgreich dieser Weg war. Sollten sich zu viele Menschen infizieren, könnte aus der dringenden Empfehlung auch eine Maskenpflicht werden.
Ohne Maskenpflicht der Schulstart in Schleswig-Holstein. Wie es weitergeht, das zeigt sich in den nächsten Tagen. Auch Mecklenburg-Vorpommern startete ja vor einer Woche ohne Maskenpflicht, aber das war nur einen Tag so. Auch in Berlin ging es heute Morgen wieder mit der Schule los, aber mit Maskenpflicht im Schulgebäude. Nicht auf dem Schulhof oder im Unterricht. Dafür, man staune, gilt der Mindestabstand von 1,5 Metern nicht mehr. Das hat das Verwaltungsgericht Berlin in einem Eilverfahren entschieden. Nur so könne man dem staatlichen Bildungsauftrag gerecht werden. In Hamburg hat auch das Verwaltungsgericht heute entschieden, es gebe keinen Rechtsanspruch auf eine Maskenpflicht im Unterricht. Und Herr Söder hat sich in Bayern zu Wort gemeldet. Dort will man erst am 1. September entscheiden. Wahrscheinlich ziemlich gut. Da hat man noch Zeit zu schauen, was in den anderen Bundesländern vor sich gegangen ist. Föderalismus at its best. Hauptsache, die Schüler und Lehrer im jeweiligen Bundesland wissen morgens noch, wenn sie in die Schule gehen, was sie dürfen und was nicht. Die Diskussion um Maskenpflicht und Mindestabstände verdeckt gerade ziemlich, worum es in Schulen originär gehen soll. Darum, die Kinder und Jugendlichen mit Begeisterung zu Lernbegeisterung anzuleiten, den vertagten Lernstoff aufzuholen, pädagogisch und didaktisch gewappnet zu sein für mögliche erneute Schulschließungen und nötigen Fernunterricht. Anja Nils hat sich heute Morgen beim Schulstart an einer weiterführenden Schule in Berlin angehört, was Schüler, Eltern und Lehrer jetzt erwarten.
Die Schülerinnen und Schüler des Berliner Drei-Linden-Gymnasiums im Berliner Südwesten hoffen auf ein halbwegs normales Schuljahr, rechnen aber eher damit, dass es doch wieder zu großen Teilen am PC stattfinden wird.
Mit digital hatte ich persönlich jetzt nicht so besonders viele Probleme, wobei ich sagen muss, dass ich persönlich da zu sein besser finde, als alles online zu machen.
Es war schon echt blöd. Also man braucht ja auch die Schule und ich sag mal, die Konkurrenz schläft nicht, also das ist halt schon wichtig, dass sie jetzt offen bleibt.
Ich persönlich finde digital in Ordnung. Ich bin sowieso eher so jemand, der alleine lieber lernt. Ja, wir haben dann irgendwie einen Weg gefunden, es war nur oft sehr chaotisch.
Und deshalb vermuten diese Abiturienten und ein Vater, der heute Morgen seinen Siebtklässler gebracht hat, dass die Lehrer zumindest technisch für eine Situation wie im vergangenen Schuljahr besser gewappnet sind.
Bei vielen kann ich mir sehr gut vorstellen, dass sie jetzt aufgerüstet haben. Viele Lehrer hatten, glaube ich, auch schon ordentlich was da, weil sie auch nur schon mit den Smartboards in der Schule gearbeitet haben und so weiter und so fort. Man hat auch gesehen, welche Lehrer sehr für die Schüler da waren und welche nicht so sehr da waren. Also war ein Unterschied in vielen Kursen, ja.
Naja, wollen wir mal ganz ehrlich sagen, die Älteren haben da natürlich schon mehr Schwierigkeiten mit, aber auch die sind erstaunlich fit, muss ich sagen.
Also es gab ja jetzt auch relativ viele Fortbildungen, Seminare oder so in den letzten Tagen jetzt.
Und in diesen letzten Tagen vor Schulbeginn hat Schulleiter Jens Stiller versucht, sein Kollegium für das neue Schuljahr und alle eventuellen digitalen Herausforderungen fit zu machen. Unter anderem bezüglich der Nutzung von Lernraum Berlin, der digitalen Lernplattform der Berliner Schulverwaltung.
Gestern bis 23:30 Uhr waren wir noch hier und so. Und wir haben sozusagen eine Hauslösung, das ist unsere Nextcloud, mit der haben wir auch während der Schließungszeiten ganz gut gearbeitet. Wir ziehen jetzt in diesen Tagen in den Lernraum um, also in die gesamte Plattform für das Land Berlin. Und das dann für den schlimmsten Fall, dass wir dann also gut gewappnet sind. Ich war berührt schon vor den Sommerferien. Wenn ich Klassenräume aufmachte während der Schließungszeit, sah ich dort die Höchstanzahl von Kollegen in einem Raum, die sich selbstständig fortbildeten, untereinander das organisierten. Die übergroße Zahl der Lehrer geht diesen Weg mit. Und wir haben alle begriffen, dass diese Digitalisierung auch eine Chance ist, um Schule voranzubringen. Und wir werden das so gut machen, wie es irgendwie geht.
Und wie gut es dann gegebenenfalls geht, hängt von den Kenntnissen und vom Engagement der Lehrer ab, von denen der Schüler natürlich auch und von technischen Gegebenheiten, also Ausstattung, Datenleitungen und Servern, die die einzelnen Schulen eventuell nicht in der Hand haben.
Und wir schauen uns jetzt den Aspekt davon an, der uns auch schon seit 2 Wochen immer wieder interessiert bei Campus und Karriere in unserer losen Reihe zu den Lehrerfortbildungen in den Sommerferien. Da haben wir von einem großen Angebot und viel Engagement beispielsweise in Bayern gehört. Wie ist es in Berlin? Anja Nils hat sich auch dazu schlau gemacht. Sind die Lehrkräfte pädagogisch oder didaktisch besser vorbereitet als am Ende des vergangenen Schuljahres? Hat sich in den 6 Wochen Schulferien irgendetwas geändert, Frau Nils?
Eigentlich nicht oder nicht sehr viel. Und wenn, dann ist es im Wesentlichen auf Einzelinitiative und Engagement jedes einzelnen Lehrers bzw. Schulleiters zurückzuführen. Denn verpflichtende Fortbildung zum Beispiel zu digitalen Themen, Umgang mit digitaler Technik, gibt es eigentlich für ganz normale Lehrer nicht. Also man kann unter Umständen sein gesamtes Berufsleben verbringen, ohne sich jemals fortgebildet zu haben, weil es eben niemand verbindlich kontrolliert. Ist natürlich zugegebenermaßen die Ausnahme. Aber ich habe mit einer Grundschullehrerin gesprochen, die kann zwar gerade noch E-Mails beantworten, dann ist aber auch schon Schluss. Und mit irgendeiner Form von Online-Unterricht ist sie jetzt noch genauso überfordert wie vor Corona. Und es habe auch niemanden gegeben, der sie da an die Hand genommen hat, und selber gekümmert habe sie sich dann eben auch nicht. Die Mehrzahl der Lehrer ist da aber anders, das muss man sagen. Vor allem, wenn der Schulleiter alle mitzieht, das haben wir ja eben auch gehört. Und da am Drei-Linden-Gymnasium wurde jetzt ja ein paar Tage vor Schuljahresbeginn richtig durchgestartet, weil auch während der Sommer tatsächlich in Berlin keine Fortbildungen für Lehrer stattfinden, weil das mit dem Personalrat so ausgehandelt wurde.
Das heißt, wenn ich das jetzt richtig in einem kurzen Satz verdichte, viele Lehrer in Berlin haben keine große Lust, sich fortzubilden, und während der Schulferien hat zudem auch offiziell nichts stattgefunden.
So kann man sagen. Es gibt über die Berliner Schulverwaltung eine Internetseite, da sind Angebote aufgeführt. Da habe ich mal nachgeschaut, schulartenübergreifende Angebote für Neukölln zum Beispiel. Da waren die letzten Veranstaltungen mit Digitalbezug an Online-Kurse Ende Mai, Anfang Juni, also eine Weile her. Die hießen dann Online-Aufgaben gestalten oder Schüler zwischen Klassenraum und Zuhause lernen, also passend zur Corona-Krise. Und neue Termine gibt es bisher nicht. Solche Veranstaltungen werden dann auch nicht von normalen Lehrern, sondern von sogenannten Schulberatern besucht. Und das sind Lehrer, die ihr Wissen dann an Fachbereichsleiter anderer Schulen weitergeben. Und die wiederum sollen die Lehrer an ihren jeweiligen Schulen fortbilden. Also der normale Lehrer bekommt das Wissen dann unter Umständen aus dritter oder vierter Hand. Oder der Schulleiter organisiert eben Fortbildungen und Studientage direkt in der Schule, wo dann ein Dozent kommt und das gewünschte Thema dort mit den Lehrern dann eben thematisiert. Und Weiterbildungsveranstaltungen für Schulberater gibt es auch noch im LISUM. Das ist das Landesinstitut für Schule und Medien Berlin-Brandenburg. Da gibt es Angebote, zum Teil sind die auch schon ausgebucht. Online-Lernen mit Jitsi und Padlet, Erfahrungen mit digitalen Tools für den Fernunterricht. Da geht es um Big Blue Button, Padlet, AlphaView, Castflow und wie sie alle so heißen. Vielfalt ist schön, aber das ist natürlich auch wieder ein Problem.
Also da wundert das Bildungsniveau der Berliner Schülerinnen und Schüler im Endeffekt dann nicht. Welche Möglichkeiten haben denn nun Lehrer, die sehr engagiert sind und sich gerne fortbilden wollen, zum Wohle der Schüler?
Also es gibt Weiterbildungsveranstaltungen zum Beispiel auch über die Gewerkschaften oder auch über die Schulbuchverlage, die die Lehrer dann, wenn sie was kosten, natürlich auch selbst bezahlen. Aber zum Beispiel sagte man mir das bei Cornelsen, großer Schulbuchverlag, da sei man vom Interesse der Lehrer tatsächlich überrannt worden, also auch von den Berliner Lehrern und besonders was digitale Themen angeht. Und übrigens auch während der Sommerferien waren genug dann bereit, das zu machen. Also der Wunsch nach Weiterbildung scheint da zu sein, nur das Angebot ist eben total unübersichtlich und wer sich da nicht durchwursteln will, bleibt eben auf der Strecke. Und das meiste an Fortbildung findet eben online statt, bisher jedenfalls. Und die das technisch nicht können oder know-how-mäßig nicht können, die bleiben natürlich ganz auf der Strecke und das sind immer noch einige.
Wenn Sie gerade das Angebot ansprechen an Online-Tools und Programmen für den digitalen Unterricht, wäre es da nicht einfacher für alle, auch für diejenigen, die digital nicht so firm sind, wenn alle das gleiche Programm nutzen würden?
Wäre sicherlich einfacher, aber da ist es ja dann wie immer, ne? Es entscheidet eben jedes Kultusministerium, dann nochmal jede Kommune, nochmal jede Schule. In Berlin gibt es immerhin mit dem Portal Lernraum Berlin ein Angebot, das auch immer mehr genutzt wird, bei dem aber nach wie vor Datenschutzbedenken bestehen. Und darüber hinaus gibt es eine Liste von Programmen, die nicht genutzt werden dürfen, auch meist wegen des Datenschutzes. Aber das sind, hat mir ein Lehrer jedenfalls so erzählt, ausgerechnet natürlich die Programme, die besonders gut funktionieren. Und das führt dann dazu, dass zum Beispiel eine Schule, die für alle ihre Schüler bereits vor längerer Zeit ein gut laufendes Programm für Online-Konferenzen und digitalen Unterricht gekauft und selbst finanziert hatte, das nun nicht mehr benutzen darf. Und unterschiedlich gute Programme kosten natürlich unterschiedlich und je nachdem, wie finanzstark die Schule oder zum Beispiel so ein Förderverein ist, gibt es eben ein besseres oder schlechteres Programm. Und egal welches Programm, die Lehrer muss man natürlich schulen, wenn sie es benutzen sollen.
Das heißt, es gibt nicht nur ein Problem, sondern viele.
Ganz viele, ja. Und nicht für alle können die Schulen was oder auch noch nicht mal die Verwaltung. Also Datenschutz ist eins davon, ne? Also einige sagen, ja, das ist richtig und wichtig. Andere sagen, es ist einfach zu viel und blockiert dann wirklich alles. Lehrer haben zum Beispiel keine Dienst-E-Mail-Adressen. Lehrer dürfen auf ihren Rechnern zu Hause keine Schüler-Mail-Adressen haben. Also das heißt, eine Videokonferenz von zu Hause wäre eigentlich illegal. Und die Datenleitungen der Schulen in Berlin reichen in der Regel für so etwas wie Videokonferenzen mal einfach nicht aus. Und letztlich haben natürlich auch nicht alle Schüler zu Hause die technische Ausstattung, die für einen immer wieder gearteten Online-Unterricht eben nötig ist. Also ich glaube, es gibt engagierte Lehrer, aber im Großen und Ganzen ist Berlin digital kein bisschen besser aufgestellt als noch im vergangenen Schuljahr.
Vielen Dank für diese Information von Anja Nehlt. Der Berliner Schulstart, pädagogisch-didaktisch, nicht ganz so viel anders als vor den Ferien. Dankeschön. Die meisten Menschen möchten gerne in einer Demokratie leben, mitreden und mitbestimmen dürfen. Doch wenn es um die Mühen der demokratischen Ebene geht, dann lichten sich die Reihen. Das ist in der Kommunalpolitik nicht anders als an der Hochschule. Gerade einmal 15% der Studierenden in Deutschland beteiligen sich bei Wahlen für Uniparlamente. Das hat eine Auswertung des gemeinnützigen Recherchezentrums Korrektiv ergeben. Und für die Arbeit in den Uniparlamenten, ein Ehrenamt, interessieren sich mancherorts so wenige, dass von einer Vertretung der Studierenden kaum gesprochen werden kann. Bei der Recherche entdeckte Korrektiv aber auch noch mehr, dass die Arbeit kaum bis gar nicht kontrolliert wird. Skandale sind damit vorprogrammiert. In Kassel zum Beispiel sollen studentische VertreterInnen jahrelang Steuern hinterzogen haben und das nicht zu knapp. Die Summe inklusive der Zinsen belief sich bis Ende vergangenen Jahres auf 300.000 Euro. Das ist das heute veröffentlichte Ergebnis von Korrektiv, das kaum einem Studierenden in Kassel bekannt sein dürfte. Wir wollen mehr wissen und deshalb ist jetzt Miriam Lenz am Telefon, die an der Veröffentlichung mitgearbeitet hat. Frau Lenz, was genau ist los an der Uni Kassel?
Ja, Sie haben es eben ja schon erwähnt, es geht um mutmaßliche Steuerhinterziehung im sechsstelligen Bereich. Die Studierendenschaft in Kassel hat ein großes Kulturzentrum und für dieses Kulturzentrum soll sie jahrelang keine Steuern gezahlt haben. Das hat der aktuelle AStA im vergangenen Jahr aufgearbeitet. Und einige aktuelle und ehemalige AStA-Mitglieder haben inzwischen beim Finanzamt die Steuern für die Jahre seit 2006 nacherklärt und sprechen selbst von Selbstanzeige in diesem Zusammenhang. Und in diesem Kontext wurden dann eben auch rund 300.000 Euro aus den Geldern der Studierendenschaft an Steuern und Zinsen an das Finanzamt gezahlt.
Viele Studierende, auch gerade in Kassel, wissen überhaupt nichts von diesem Fall, den Sie jetzt heute aufgedeckt haben, beziehungsweise die Ergebnisse, die Sie heute veröffentlicht haben. Wie konnte es dazu kommen, dass studentische VertreterInnen jahrelang Steuern hinterziehen und das nicht auffällt?
Ja, also es gibt, denke ich, nicht eine Ursache dafür, sondern sehr viele Gründe. Und tatsächlich lassen sich die Vorgänge der vergangenen Jahre auch nicht mehr vollständig rekonstruieren. Ein ganz grundsätzliches Problem ist, denke ich, aber, dass viele studentische VertreterInnen nicht richtig auf die große Verantwortung vorbereitet werden, die sie übernehmen. Die AStA-Mitglieder hantieren teilweise mit 100.000 Euro und haben dafür normalerweise gar keine Ausbildung. Und viele sind davon einfach überfordert.
Heißt das, Sie müssten eigentlich in Hochschulrecht, in Steuerrecht, in Arbeitsrecht ausgebildet sein, denn Sie machen sich ja strafbar mit Ihren Handlungen gegebenenfalls.
Gegebenenfalls kann das tatsächlich passieren, dass studentische VertreterInnen dann haftbar und strafbar sind. Genau, es braucht ein ganz großes juristisches und betriebswissenschaftliches Wissen eigentlich, um so einen großen Haushalt zu verwalten. Und das muss man sich ja auch überlegen. Im Zweifelsfall sitzen da im AStA Studierende, die sind vielleicht 18, 19 Jahre alt und haben im Zweifelsfall selbst noch gar keine eigene Einkommenssteuererklärung abgegeben. Und auf einmal haben sie dann diese 100.000 Euro, für die sie verantwortlich sind.
Jetzt hört es sich fast so an, als sei Kassel nicht ein Einzelfall, sondern möglicherweise die Spitze eines bisher unsichtbaren Eisberges. Sie haben insgesamt 70 Universitäten in Deutschland untersucht. Was haben Ihre Recherchen, die Sie seit gut einem Jahr geführt haben, ergeben?
Also Kassel ist mit diesem Steuerproblem in dem Ausmaß tatsächlich wahrscheinlich ein Spezialfall. Aber es kommt immer wieder zu Finanzskandalen bei Studierendenschaften durch schlechtes Wirtschaften. 2007 hat beispielsweise die Studierendenschaft der Universität Bochum rund 200.000 Euro Verlust mit einer einzigen Party gemacht, die sie veranstaltet hat. Aber im schlimmsten Fall kommt es tatsächlich auch zu Veruntreuungen, etwa an der Technischen Hochschule Mittelhessen. Dort hat ein ASTA-Mitglied über Jahre rund 70.000 Euro veruntreut und 2015 dann tatsächlich einen Raubüberfall vorgetäuscht, um das zu vertuschen. Natürlich gibt es an sehr, sehr vielen Hochschulen beispielsweise Probleme mit der Buchhaltung, dass die einfach so chaotisch ist, dass es plötzlich ein Haushaltsloch gibt. Zum Beispiel an der Universität Marburg in den letzten Jahren, dass einfach bei Buchungen was schiefgelaufen von einem Konto zum anderen Konto und am Ende wusste niemand mehr so genau, wie viel Geld haben wir denn eigentlich noch. Und das kann dann erstmal zu so Problemen führen, wie dass die Aufgaben mehr oder weniger komplett gestoppt werden müssen, weil einfach gar nicht klar ist, wie viel Geld ist noch da, was können wir ausgeben, was für Verpflichtungen haben wir.
Was lässt sich aus dem, was Sie durch Ihre Recherchen herausgefunden haben, lernen? Dass es mehr, wie wir schon angesprochen haben, Vorbereitungen auf juristische Fragen geben muss?
Also ich glaube, bei den Hochschulen, den Hochschulleitungen, den Hochschulverwaltungen, dass die ihre Studierendenschaft erstens gut kontrollieren. Das ist ja ein Sicherheitsnetz für die studentischen Vertreterinnen, auch die Rechtsaufsicht der Universitäten, das möglichst frühzeitig auffällt, wenn etwas nicht ganz richtig läuft und das schnell behoben werden kann. Und zum anderen eben, dass dann die Universitäten ihre Vertreterinnen, ihre studentischen Vertreterinnen unterstützen, ihnen zur Seite stehen, wenn sie Fragen haben und dadurch auch eine gewisse Kontinuität leisten, weil die Amtszeiten der studentischen Vertreterinnen so kurz sind. Und da liegt dann aber auch die Verantwortung in den studentischen Vertretungen selbst, dass es möglichst gute und ausführliche Übergaben gibt, damit das Wissen von einer Vertreterinnengeneration an die nächste weitergegeben werden kann.
Sie sagen gerade kurze Amtszeiten, das ist meist nur ein Jahr. Da kann man sich kaum eingearbeitet haben, da muss man schon wieder abgeben. Ist denn die Hochschule, es klingt so ein bisschen danach, verpflichtet dazu, die Studierendenschaft zu kontrollieren?
Die Universitätsleitung hat erstmal die Rechtsaufsicht über die Studierendenschaft. Das heißt, sie muss beispielsweise den Haushalt genehmigen und den Jahresabschluss. Immer wieder fordern aber gerade die Rechnungshöfe, dass die Universitätsleitungen ihre Studierendenschaften besser unterstützen sollen, besser beraten sollen, weil die studentischen VertreterInnen neben dem Studium einfach überfordert sind mit den Aufgaben, die sie haben. Das liegt natürlich dann auch im Ermessen der Universitäten, wie sie das umsetzen.
Kommen wir zum Ende nochmal zurück nach Kassel. Wie geht es da jetzt weiter? Wie reagiert die Universität? Wie reagiert die Studierendenschaft?
Die Universität sieht keine Versäumnisse, soweit ich weiß. Die Universität ist der Meinung, dass sie ihre Pflichten erfüllt hat und sagt, dass sie die Studierendenschaft auch beraten und unterstützt hätte. Jetzt muss erstmal abgewartet werden. Soweit wir wissen, bearbeitet das zuständige Finanzamt noch den Fall. Aber ich glaube, dass die breite studentische Öffentlichkeit in Kassel bisher noch nichts davon wusste. Und das wird man jetzt sehen, wie groß das Interesse daran ist und ob sich durch vielleicht ein hoffentlich gesteigertes Interesse an studentischer Demokratie überhaupt dann sich vielleicht auch in Kassel etwas ändert.
In Kassel sollen studentische VertreterInnen jahrelang Steuern hinterzogen haben. Ich habe mit Miriam Lenz von Korrektiv gesprochen vor der Sendung, dem Recherchezentrum, das den Skandal heute veröffentlicht hat. Und das war's von Campus und Karriere, heute mit Thekla Jahn. Was der Kabarettist Florian Schröder auf der Querdenker-Demo in Stuttgart gesucht hat, darum geht's gleich bei den Kollegen von Corso Kunst und Pop nach den Nachrichten.